Zum Start, Lou, eine kurze Feedbackrunde.
Bitte.
Lotti. Unter die Folge mit Andy Zingler zum Thema Gastgeber sein geschrieben. 1A-Folge wie immer. Ich liebe das Format, aber wo ich mir als Gastgeber wirklich oder Gastgeberin wirklich an den Kopf fassen würde, wäre ja bei so dominanten Gästen, die nicht die Schuhe ausziehen wollen oder mein Essen nicht anfassen, wenn ich es nicht vor deren Augen koche. Ich bin selbst gelernte Köchin, bin da 100% bei Lou, wenn sie sagt, manchmal ist mise en place, genau, einfach unabdingbar. Ansonsten sagt sie ganz liebe Grüße und eine kleine Idee, das finde ich richtig gut, wie wär's mal mit einer Live-Folge in der Freundschaft?
Ja, Barfreundschaft
in Berlin. Ich glaube, wir machen eine kleine Umfrage draus. Live-Podcast-Folge, würdet ihr kommen, ja oder nein?
Ja, und wenn, dann nur Jonas und ich alleine oder natürlich mit coolen Gästen aus der Branche.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich glaube, es wird wild heute. Ich glaube, ich muss mir einen Helm aufsetzen. Ich habe die Handbremse in der Hand, das ist versprochen. Schön, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge von Cheers. Wir reisen heute mal wieder ins wunderschöne Österreich und zwar in die wunderschöne Wachau. Für Lou ist das ja landschaftlich eine Mischung aus Mosel und Rheingau. Nur, dass sich hier die Donau durchs Tal zieht. Also, wie du immer sagst, spektakulär schön. Ne?
Ja, es ist spektakulär ist schön. Spektakulär. Warst du schon mal da?
Ja, ich war schon mal da.
Achso, siehst du wohl.
Wir machen auf jeden Fall einen echten Deep Dive. Wir reden über Rebsorten von dort. Wir reden über die Stilistik von Weinen. Wir reden natürlich über das Terroir. Und wir reden über die Menschen.
Über das Leben in der Wachau.
Und über das Leben, genau. Und dafür haben wir uns eine ganz besondere Gästin eingeladen. Sie ist Unternehmerin, sie ist Mama, sie ist, darf man sowas noch sagen, klingt das altbacken, eine Powerfrau.
Nee, in dem Fall passt das ganz gut.
Und sie schmeißt ganz nebenbei auch noch das Familienweingut und sie ist eine Freundin von dir.
Ja.
Muss man dazu sagen?
Eine sehr gute Freundin von mir.
Also macht's lauter, heute gibt's Tipps, die bekommt ihr sonst nie. Bekommt Katharina Altsinger.
Hallo, es freut mich, dass ich da sein darf.
Guck mal, ganz ruhig geht sie ran. Ne?
Ja, heute gibt es jede Menge Wachau-Wissen aus erster Hand und ein persönliche Einblicke sowie vielleicht auch den einen oder anderen Insider-Tipp. Deswegen würde ich mal sagen, People, schnallt euch an und bleibt bis zum Schluss dran.
Und das Tolle ist, Katharina, du hast einen Wein mitgebracht.
Der Wein der Woche.
Katharinchen, was haben wir denn im Glas?
Wir haben Grüner Berliner Ried Hochstraße Federspiel, Jahrgang 2024 im Glas. Mhm. Und man darf ja über seine, die eigenen Weine sind ja wie die eigenen Kinder, man darf nicht von seinem Lieblingswein reden. Aber in dem Fall würde ich sagen, das ist mein Go-To-Berliner für Everyday.
Ja.
Schön mineralisch und ich bin ja ein bekennender Riesling-Liebhaber. Also ich würde sagen, das ist der Riesling unter den Veltlinern, den wir jetzt im Glas haben.
Da reden wir gleich noch drüber.
Das ist ein Riesling unter den Veltlinern.
Ja.
Das ist ja
schöne
lustig.
Mineralität und das ist genau das, was ich mag. Oder das ist genau das, was wir mögen. Also
Ried Hochstraße, also Ried, erklär uns unseren HörerInnen nochmal. Ried ist bei euch der
Die Lage.
Die Lage?
Die Lage.
Ja.
Und was halt das Besondere an der Wachau ist, dass wir eigentlich über 100 Einzellagen in der Wachau haben und die Wachau ist ja nicht groß, es ist ja eigentlich ein sehr kleines Weinbaugebiet. Wir haben 1400 Hektar, damit wir da jetzt ein bisschen Zahlen-Nerd-Wissen so rüberknallen. Aber dazu bin ich ja hier.
Richtig, richtig. Wir wollen heute was lernen.
Genau. Wir haben, Veltliner ist die wichtigste Rebsorte in der Wachau. Also 60% der Anbaufläche macht Veltliner aus. Und dann haben wir dicht gefolgt vom Riesling. Sehr dicht gefolgt mit nur 20%. Aber wie ihr merkt, Veltliner und Riesling sind die zwei Rebsorten, die wir in der Wachau haben, mit einer Anbaufläche von insgesamt knapp 80%. Und die restlichen 20 teilen sich so dann auf kleinere Rebsorten auf, wie Neuburger, Muscatella, ein bisschen Rotwein, aber das lassen wir doch unseren burgenländischen Kollegen über.
Ja. Habe ich auch noch nie aktiv in der Wachau probiert. Also wenn, dann war es eigentlich immer Grüner Veltliner oder Riesling.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt mit Wachau anfangen, sollte man eigentlich mit Veltliner und, über Veltliner und Riesling reden, weil das sind die Rebsorten,
was,
die wir haben.
Was dieser Begriff Federspiel bedeutet, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir haben ja hier einen roten Faden in diesem wunderbaren Gespräch heute. Hochstrasser, was zeichnet die Lage aus?
Hochstraße, das ist eine Lage, die liegt am Hang, also am Bergfuß vom Leubenberg. Leubenberg, eigentlich die Lage, die wir in der Wachau haben, vor allem in der östlichen Wachau. Und da haben wir quasi, Achtung, wieder Nerdwissen ein bisschen, aber das ist wichtig zu wissen. Wenn wir uns von der Donau wegbewegen, also die Donau schlängelt sich so durch die Wachau, ja, und ihr hattet eingangs recht, das ist eine Stunde westlich von Wien, ne?
Ja.
Erstreckt sich das Weinbaugebiet quasi von Dürnstein als ersten Weinbauort bis nach Melk. Anbaufläche ist aber nur zwischen Dürnstein und Spitz. Mhm. Da haben wir quasi direkt die Böden neben der Donau sind so typische Schwemmlammboden, mhm. Schotter, Sand, ja. Ja, ausgetrocknetes Flussbett in Wahrheit. Deshalb ist sandiger Boden, mhm. sind mehr so fruchtigere Weine. Und dann bewegen wir uns schon so richtigen Bergfuß und da haben wir Erosionsmaterial, das quasi über die Jahrhunderte, Jahrtausende vom Berg runtergerutscht ist. Mhm. Und das bringt schon etwas mehr Mineralität in die Weine mit sich. Und da hat man schon ein bisschen, ich sage jetzt nicht Druck, aber ein bisschen mehr Komplexität. Ja. Das hat, und das ist, ist schon sehr angenehm auch zum Trinken. Und man hat hier quasi dann eine Mischung aus Sand, Lehm und Löss noch in diesem Erosionsmaterial. Und das lässt dann schon das ein bisschen vorausschauen, was die Wachau auch so mitbringt, sondern wirklich viele unterschiedliche Gesteinsarten und diese Mineralität. Und dann quasi am Berg selber auf den Steilterrassen haben wir quasi das Grundgestein, entweder Orthogneis oder Marmor oder Amphibolit und dann eine sehr karge Erdauflage. Und das bringt dann so die richtig mineralischen Weine mit sich.
Wo seid ihr jetzt?
Wie groß ist euer Weingut? Wo ist die Familie Alzinger?
Wir sind in einem kleinen, also es ist jetzt kleiner Ort, heißt Unterleuben und gehört zur Gemeinde Dürnstein. Also quasi der erste Ort, den man betritt, wenn man in die Wachau kommt.
Auf welcher Höhe ungefähr? Sehr niedrig.
Ja, wir sind direkt neben dem Fluss, also das direkt Donauufer.
Was ist denn so dein Aufgabenbereich, also wenn man das überhaupt sagen kann?
Im Weingut ist mein Aufgabenbereich quasi so ziemlich alles außer Keller und Weingarten.
Mhm. Das macht der Leo dann
das macht
Mann.
Genau, das macht mein Mann, das macht der Leo. Der hat das auch wirklich von klein auf an gelernt, also das ist ja wirklich das Weingut gibt es ja auch schon lange. Also mhm. Der Weinstil, den hat ja auch mein Schwiegervater sehr geprägt, zu Zeiten, wie dieser sehr puristische und elegante Weinstil ja gar nicht vorherrschend war, wo es eher mehr um Alkohol und
da müssen wir gerade mal drauf zu sprechen kommen. Ja.
War. Und der hat das einfach auch gelernt, von klein auf an, hat sich dann natürlich weitergebildet, war auf der Welt unterwegs. Ich bin dann einfach nur durch Zufall in diese Weinwelt hineingestolpert, ja, und wurde von meinem lieben Cousin für mein Leben verdorben, vor allem für mein Studentenleben.
Weil?
Ja, als Student hast du definitiv eines nicht und das ist Geld. Ah. Er hat zu dem Zeitpunkt im Weinhandel gearbeitet und ist dann immer mit diesen Kostflaschen nach Hause gekommen und dann leckst du Blut, ja, und kriegst immer die besten Weine zum Kosten. Ja, aber du hast kein Geld, um sie dir selbst zu kaufen. Zu leisten, ja. Ja. Und deshalb musste ich dann immer auch mit ihm durch die Häuser ziehen. Und so habe ich dann auch irgendwann meinen Mann kennengelernt. Ah. Weil die Weinwelt ist ja klein, wie wir alle wissen.
Yeah. And the rest is history.
The rest is history. Lass uns mal in die Wachau eintauchen. Wir haben ja gerade eigentlich schon geklärt, Rebsorten ist klar. Wir haben Grüner Veltliner und wir haben den Riesling. Und das sind so ein paar Nebendarsteller. Die wollen wir jetzt aber heute nicht großartig thematisieren. Jonas, was möchtest du sagen?
Da eine schöne Frage. Wenn die Wachau ein Mensch wäre...
Oh Gott.
Wie würdest du diesen Menschen beschreiben?
Jonas ist ballert eher, wieder heute.
Ist es eher eine Diva? Ist es ein Genießer?
Ich lehne mich mal zurück. Ich habe auch gerade auf den Tacho geguckt. Wir haben ja auch schon 4 Uhr. Ich trinke dann jetzt auch einfach mal, weil wir gehen gleich eh noch essen. Ne? Also bitte Jonas, freie Fahrt, gib ihm.
Nein, ich glaube, die Wachau kann man nicht als Mensch so klar definieren, weil sie hat so viele unterschiedliche Gesichter. Wir haben über 100 Kleinstlagen teilweise. Mhm. Ja. Wir haben das Nordufer, wir haben das Südufer. Es erstreckt sich einfach durch dieses ganze Tal.
Mhm. Das es ist ja auch klimatisch super spannend. Ne? Leo predigt das ja auch immer. Also Leo ist ein kompletter Lagenfreak. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Lage er gezeigt hat jetzt in dem Moment. Aber es ging halt darum, dass du gehst gefühlt so einmal um die Kurve und du hast schon wieder ein ganz anderes klimatisches Spiel, weil es wirklich sehr gebirgig ist. Ne? Mhm. Du hast halt diese vielen Kleinparzellen und, sage ich jetzt mal blöd gesprochen, du weißt ganz genau, okay, der Wingert, also der Weinberg, der ist vielleicht 2 Wochen vorher, oder jetzt überspitzt gesagt, der 1,5 Wochen vorher schon ran. Und du weißt aber, bei dem anderen, nee, da ist das Klima schon wieder so unterschiedlich, da müssen wir später reingehen.
Du redest jetzt sogar von unterschiedlichen Lagen quasi oder unterschiedlichen Weinbergen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Leubenberg her. Ja? Der hat 36 Hektar, das ist die größte Einzellage, die wir in der Wachau haben. Ja? Und da ist es dann schon so, dass man zum Beispiel im mittleren Bereich, wo man so, das hat schon einen totalen Sonneneinstrahl den ganzen Tag. Das ist wirklich warm. Ja, man hat auch so einen richtigen Lösseinschluss. Ja, das lässt die Weine immer sehr mächtig wirken. wegen des Löss, ja. Dann gehst du aber ein bisschen weiter rauf auf den Berg, ja, also auf dem Leubenberg, und drehst dich, so wie Luisa jetzt gesagt hast, ein bisschen um die Ecke von dem Leubenberg.
Das sind viel mehr schattige Parzellen.
Das ist ganz schattig, viel karger und viel kühler, weil du halt, und das ist eines dieser besonderen Sachen, nicht nur diese zwei Klimazonen, die in der Wachau zusammentreffen, nämlich das pannonische und das kontinentale Klima, sondern auch du hast noch diese kalten Winde, die einfach vom Hinterland kommen, auch genannt das Waldviertel, ja, die da durchblasen. Das lässt jede, das hast du sogar unterschiedliche Subriden in der Riede.
Also vielseitig und ein breites Spektrum. Das heißt, ihr kannibalisiert euch da auch nicht als Winzer, sondern jeder macht so, also klar, ihr macht verschiedene Stile, aber es ist schon alles sehr verschieden, allein schon durch die Gegebenheiten, oder?
Du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges auch angesprochen, was in der Wachau wahrscheinlich einzigartig auch in einem Weinbaugebiet ist. Es gibt kein Kannibalisieren gegenseitig. Die Wachau ist jetzt sehr klein. Das heißt, es gibt sowieso grundsätzlich zu wenig Wein, tendenziell aus der Wachau. Und was Besonderes ist auch diese Gemeinschaft, die es in der Wachau gibt, ja, die ja dann in 1986 in dem Verein der Vinea Wachau auch gemündet hat. Mhm. Das ist dieses Mitnehmen sowohl von dem kleinsten Traubenproduzenten bis hin zu einem großen Exportbetrieb. Ja. Das funktioniert nicht, wenn du keine Gemeinschaft hast. Mhm. Die Lagen sind so klein strukturiert, dass du teilweise über andere Weingärten von deinem Nachbarn oder Kollegen musst, damit du dort überhaupt zu deinem eigenen musst. Ja. Das geht gar nicht anders. Und natürlich, die Weinstile sind auch haben einen massiven Einfluss drauf. Das heißt, du hast zum einen die Bodenbeschaffenheit, du hast zum anderen natürlich diese Mikroklima da, mhm, ja, und dann hast du aber noch die Handschrift des Winzers, also den Weinstil. Und das ist natürlich ganz spannend, weil du hast unterschiedliche Weinstile. Wir sind da sehr auf der sehr puristischen, eleganten Seite. Und dann gibt's natürlich auch ganz andere Kollegen, die eher mehr die breiteren, schwereren Weine machen. Und das macht's dann halt aus.
Kurzer Recap bis hierhin. Also nochmal zusammengefasst. Wir sind in der Wachau. Wir sind natürlich in Österreich. Wir sind ungefähr eine Stunde von Wien entfernt. Ihr könnt mit dem Zug von Wien nach Krems fahren, Krems dann mit dem Bus hier durch die ganzen Dörfer tingeln. Da sind wir auch schon beim Thema. Ihr habt gerade gesprochen über Gemeinschaft. Du hast eingangs erwähnt, ihr habt ungefähr 1200 Hektar. Das ist mini. Die wichtigsten Rebsorten sind Grüner Veltliner und Riesling. Und es gibt, habe ich recherchiert, ungefähr 200 Weingüter. Mhm. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also ihr müsst zusammenarbeiten. Und wichtige Ortschaften sind zum Beispiel Dürnstein, Leuben, aber auch sowas wie Arnsdorf oder Spitz. Spitz wird ja gerade auch ein bisschen gehypt, habe ich manchmal so das Gefühl. Weil
Spitzer Graben hinten.
Ja. Weil da sind wir auch wieder beim Thema Klima. Ne? Also da ist es kühler, da entstehen meines Erachtens nach sehr, auch wie bei euch, elegante, frischere Stile. Und das bringt mich jetzt zu der Frage. Du hast nämlich eben erwähnt, ja, früher war Wachau vielleicht ein bisschen mehr Babyspeck, ein bisschen chubby. So, ohne das jetzt so wertend. Ich sag das jetzt aber so ein bisschen mehr chubby. Ihr seid ja auch eher so auf der schlankeren, puristischen, eleganteren Schiene unterwegs. Woher kam das damals? Wie entwickelt sich das gerade? Und ganz, ganz wichtig, das ist ja auch super wichtig für unsere Leute, die sich gerade in der Ausbildung befinden. Was ist denn typisch Grüner Veltliner Wachau und was ist denn typisch Riesling Wachau?
Das waren drei Fragen auf einmal.
Ja, ich muss jetzt aufholen. Also, Entschuldigung mal bitte, du hast das ganze Ding hier gerade selber abmoderiert, ey.
Also ganz ehrlich, die Weinstile ändern sich ja gerade weltweit, ja? Also wenn man mit offenen Augen durch die Welt fährt und also meine in unserer, ich sag's jetzt bewusst, in unserer beiden Bubble, ja, reist man ja durch viele Weinregionen. Ja. Nehmen wir jetzt Napa her, ja, das ist jetzt für alle am weitesten entfernt. Napa war immer fettmarmeladig.
Napa ist Napa Valley.
Napa Valley, Entschuldigung, Kalifornien. Ja. Wir hatten dort das Glück, vor, ich glaube, 2 Jahren, waren wir dort in etlichen Weingütern und haben dort halt mit den Winemakern, also mit den Winzern selber, was ja nicht üblich ist in solchen Weingütern, zu kosten. Die verändern ihren Weinstil komplett. Mhm. Es geht sehr wenn das schlanke, puristische, elegante.
Was der Markt eigentlich auch verlangt.
Ja, das Problem ist aber, nur weil es jetzt der Markt verlangt, wir sind ja kein Industrieprodukt. Mhm. Wir können ja nicht in der Sekunde und das Sortiment umstellen, ja, um es jetzt in der Fachsprache der Industrie zu sagen. Wir brauchen ja, Wein entsteht ja im Weinberg, im Weingarten. Ja. Und man hat ja immer quasi, ein Jahr ist ein Versuch, also um sich in seinem Stil auch, wenn man den anpassen möchte, zurechtzufinden, dauert das ja auch etwas, ja? Weil man ja seine Arbeitsschritte anpassen muss. Und
also
Wein,
du kannst nur einmal im Jahr Anlauf nehmen.
Genau. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, Wein entsteht nicht im Keller.
Ganz wichtiger Punkt, genau.
Wein entsteht im Weingarten und dort wird der Grundstock für die Qualität gelegt und auch für den Stil, ja? Im Keller kann ich nicht mehr eingreifen, ja? Kann ich vielleicht Fehler ausmerzen und das auch noch sehr bedingt, aber nein, in meinen Keller kann ich nicht mehr eingreifen. Und das ist schon schwierig und das dauert halt eine Zeit lang. Nur seinen Weinstil an den Markt anzupassen, ohne seine eigene Philosophie dahinter zu finden, ist immer schwierig, das zu transportieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist so ein Herzensthema von mir und das ist, wie ich predige und predige. Wenn der Stil nicht zum Haus passt, ja, dann nur etwas für den Markt zu produzieren, ist immer schwierig, weil was geht verloren? Die Authentizität. Das ist wie bei allem. Und darum ist das für uns auch so wichtig. Wir haben diesen Weinstil einfach in den letzten 40 Jahren noch nicht verändert. Ja, wir sind vielleicht ein Ticken noch puristischer geworden, ja, klar. Aber so einfach das alles zu drehen, funktioniert jetzt nicht. Ja. Auf deine Frage, was macht einen typischen Veltliner aus der Wachau aus? Man hat diese schöne Mineralität. Auf die habe ich jetzt eh schon öfters auch hingedeutet oder auch darüber schon gesprochen. Man hat diese... Man würde immer sagen, typisch Veltliner ist diese Pfefferwürze. Mhm. Ja, die merkt man gar nicht so sehr bei den Weinen. Und was an dem Veltliner das Coolste ist, du kannst den zu allem trinken.
Ja,
das ist der beste Food-Pairing-Partner, den du dir als Rebsorte wünschen kannst. Ja? Weil er einfach wirklich zu fast allem passt. Super gereifter Veltliner, dunkles Fleisch. Mhm. Beispielsweise, weil man sagt immer, rotes Fleisch, kein Weißwein. Aber das geht, wenn er schön gereift ist, ein bisschen mehr Druck hat, ist das überhaupt kein Thema. Und ich finde einfach, was der Veltliner am besten kann, ist das Terroir widerspiegeln. Mhm. So ähnlich wie der Riesling. Mhm. Riesling aus der Wachau hat auch immer eine Mineralität und hat so typisch ein bisschen diese Marillennote für unsere deutschen Freunde hier, die Aprikosennote. Mhm. Ja. Und das hat man öfters. Ja. Also diese fruchtigen Steinobstaromen. Ja. Das hat man im deutschen Rieslingen nicht. Ich persönlich finde das so, denn Deutschland ist immer sehr mineralisch. Aber bei den österreichischen Rieslingen und vor allem aus der Wachau hat man immer diese Steinobstaromatik mit einer schönen Mineralität.
Nochmal, um auf das Thema Stilistik kurz zurückzukommen. Also ich finde auch, ich bin voll bei dir, man hat nur einmal im Jahr einen Anlauf im Grunde genommen. Und es ist, man sollte immer dahinter stehen und nicht etwas nur für den Markt produzieren. Ich finde es aber auch immer gefährlich, stehen zu bleiben in dem, was man einfach schon letzten 100 Jahre gemacht hat und was man schon, finde ich, flächendeckend beobachtet. Zumindest kommt mir das so vor bei den meisten Betrieben, die früher wirklich sehr speckig waren, hoch im Alkohol, ehrlich gesagt, ja, Weißweine produziert haben, die ich jetzt nicht jeden Tag trinken wollen würde, sind einfach ein Ticken schlanker geworden. Die haben schon sich so ein bisschen angepasst und das finde ich wiederum nicht schlimm, weil ich glaube, Stillstand ist halt in dem Fall dann auch scheiße.
Das stimmt und da gebe ich dir vollkommen recht, dass sich das jetzt etwas angepasst hat.
Also nicht radikal, aber man
nicht
merkt,
radikal,
so,
aber man merkt,
so ein bisschen
dass
Feinschliff,
ja,
weißt du,
genau.
Ich meine, so, wo du denkst, so, ah, cool, also vielleicht auch nochmal anderes Weinbergsmanagement, ja, und ich meine, wir haben ja auch, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wir haben halt Klimawandel und es wird halt jede Region mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, ja, in der einen ist es halt Starkregen, in der anderen ist es halt Hitze, Tatsache ist, die Alkoholgrade gehen nach oben, man muss irgendwie versuchen, auch mal gegenzusteuern, weil wenn man das Kind jetzt explodieren lässt, ne, ist auch schwierig, ne? da nicht zu justieren, genau. Sage ich jetzt mal. Ne?
Aber sicher, diese Feinheiten und diese Nuancen legst du dann natürlich im Weingarten. Ja? Was man aber nie vergessen darf oder was man auch immer beachten muss, du brauchst halt, ich meine, Alkohol zu verteufeln, ja,
nee,
ist schlimm, weil ganz ehrlich, Wein ohne Alkohol ist wie Kochen ohne Butter.
Ja. Ja?
Haben wir auch schon in Folgen drüber gesprochen, ist halt wirklich schwer.
Ja. Ja. Aber man muss immer...
Schmeckt übrigens, ne?
Oh, danke. aber das Wichtige ist, ich stelle mir persönlich immer die Frage, will ich ein zweites Glas davon trinken?
Mhm.
Ja? Und schaffe ich easy die Flasche zu zweit? Das ist für mich so ein Qualitätsmerkmal. Wurscht für jeden Wein.
Genau,
das ist die
Messlatte. Also niemals ein Wein am Etikett, am Alkohol judgen, das sage ich, das predige ich immer, dass das Gesamtgerüst muss stimmen, also es muss einfach gut eingebunden sein. Ich gucke super selten hinten drauf, wie viel Alkohol der Wein hat, meistens rate ich auch immer richtig, muss man mal sagen. Und das ist nämlich der Punkt, die Flasche muss leer werden. Du, und ganz ehrlich, ich trinke halt auch Manzanilla oder Sherry mit 16 Volt, aber es passt einfach zum Getränk und dann bockt mich das halt auch nicht. So, und das ist halt einfach der Punkt.
Ja.
Du, wo wir bei Etiketten.
Du spulst jetzt hier mal ein bisschen zurück.
Nein, ich habe
hier
noch einiges auf meinem Zettel. Ich möchte eine Sache noch. Ich habe auf dem Etikett. Ihr trefft euch doch alle 3 Monate.
Nein, für unsere Hörer.
Ich habe auf dem Etikett auf der Wachau.
Was ist daran so schwierig, Jonas? Trink mir mal einen Schluck.
Hab ich mal die Bezeichnungsmarkt gesehen? Das musst du nochmal erklären. Was bedeutet das denn?
Ah, gut. Ja, die Frage war eingangs von
das
der Luisa.
Richtig, wir müssen sprechen über Federspiel.
Genau.
Smaragd und Co. Let's go.
So, das ist jetzt Grundwissen Wachau.
Wachau.
Ja, das müssen wir jetzt. Das müssen wir erklären.
Spitzen Sie die Ohren, liebe Hörerschaft.
Jetzt merken.
Wir haben noch über die Gemeinschaft schon gesprochen. Mhm. Ja, und dem Verein, der gegründet wurde 1986, die Venea Wachau. Das war damals eigentlich ein Gebietsschutzverein. Damals, als das alles mit dem österreichischen Verein ja vielleicht gerade nicht so einfach war.
Hey, wovon sprichst du?
Ich glaube, das kam schon mal vor hier, ja.
Glykol?
Ja.
Ja, egal. Anderes Thema.
Ich sag immer, das Beste, was dem österreichischen Verein passieren konnte.
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben das krasseste Weingesetz in Österreich, oder?
Ja, ja. Wir haben das strengste Weingesetz.
Es gibt Institutionen in dieser Welt, die haben sich nicht so aufgearbeitet.
Ja.
Also es ist echt, die haben richtig aufgeräumt.
Ja. Wir haben da mal Dachüles gesprochen und dann kam, weil sich die Woche gedacht hat, ist ja nicht streng genug das österreichische Weingesetz, machen wir noch mal was obendrauf und haben einen Gebietsschutzverein gegründet, die Venea Wachau. Das ist ein Zusammenschluss von, ich sag mal, da mal Pi, 200 Winzern, Traubenproduzenten, größere Betriebe, kleinere Betriebe und bildet auch diesen Genossenschaftscharakter ab. Und die haben sich damals auferlegt, quasi den Codex Wachau, nur Handlese, keine Aufbesserung des Weins, kein Traubenzukauf außerhalb der Region. Jetzt so als die Main Facts, was darüber zu wissen ist. Und haben dann auch ein Kategoriensystem entwickelt, nämlich die Steinfeder, das Federspiel und den Smaragd.
Als Symbolik?
Nein, das sind wirkliche Kategorien, die findet man auch auf dem Weinetikett.
Also ja, die Frage ist, warum sie sich genau dafür entschieden haben.
Die Steinfeder ist ein Gras, das in der Wachau wächst. Aha. Das Federspiel ist das Spiel mit dem Falken und Smaragd von der Eidechse, die sich wahnsinnig gern auf den Steinmauern in der Sonne...
Also es ist eine Klassifizierung.
Genau,
richtig,
es ist eine Klassifizierung. Und war damals quasi, hat es ja geheißen... je höher der Alkohol, desto besser.
Da sind wir wieder bei Oldschool Wachau.
Ja, gar nicht so Oldschool, aber das war halt damals auch so.
Nein, also in den 80er haben wir ja auch in Deutschland gehabt. Ja.
Also in den 80er Jahren, da hat man gesagt, okay, die hochwertigsten Weine haben sie natürlich höher im Alkohol. Also es ist an der Zuckergradation zum Lesezeitpunkt festgemacht. Mhm. Ja. Also für uns Konsumenten jetzt zur Einordnung, reden wir von der Steinfeder für Weine bis 11,5 Alkohol. Federspielweine von 11,5 bis 12,5 Alkohol und Smaragde ab 12 Alkohol.
Und das ist, ich muss mal kurz eingrätschen, und das ist der Unterschied zum Prädikatsweinsystem in Deutschland, denn ihr habt das strenger, das ist jetzt richtiges Nerdwissen, ihr habt das strenger geregelt, ihr habt nämlich die Alkoholwerte gedeckelt und das haben wir in Deutschland nicht. Du kannst
bei uns ist oben offen.
Bei uns ist oben offen, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass du abstufen kannst. Ja, also du kannst eine Spätlese erzeugen und die abstufen zu einem Kabi. Deswegen sagen wir auch ganz oft in Verkostungen, wenn wir ein Kabi verkosten, sagen wir, okay, ist eine abgestufte Spätlese, weil viel zu hoch im Alkohol und also viel zu hoch im Zucker war es halt eben und demnach halt eben auch viel zu hoch im Alkohol. Und das ist der Unterschied zu Wachau. Die haben es smarter gemacht. Die haben gesagt, darf nur von bis und sonst fällt aus der Kategorie raus. Das ist in Deutschland nicht so. Das heißt, das Prädikatsweinsystem würde bei uns auch noch Sinn machen, wenn wir es deckeln würden.
Mhm. Also Fehler jetzt. Achtung, Smaragd hat 12,5 Alkohol. Aber das ist nur so. Was es aber jetzt ist, ja, und das ist ganz wichtig, und das ist, wenn man so viel herumreist, merkt man das auch. Jetzt ist es mehr eine Einordnung für die Konsumenten. Die wissen jetzt, wenn sie einen Federspiel bekommen, was sie erwarten können. Jetzt abgesehen vom Weinstil und von der Handschrift des Winzers natürlich. Aber die wissen, okay, das hat nur das Alkohol, den Alkohol.
Und repräsentiert vielleicht eher die leichtere Stilistik.
Genau. Und Federspiel jetzt mehr diese ganz fruchtigeren Weine. Ja? Ja. Also diese ganz, ich sage
mal, riesigen.
Smaragd ist halt vielschichtiger, komplexer.
Mhm. Noch eine Frage, kurz und knapp. Welche bekannten Lagen sollte man aus der Wachau kennen? Wichtig.
Also wir sind jetzt vom Wien kommend, in Krems mit dem Zugang gekommen, steigen in den Bus und fahren Richtung Dürnstein einmal.
Ach, herrliches Bild, was du hier malst.
So, wir haben das Steinertal als eine sehr kühle Lage, vergleichbar fast mit dem Spitzer Graben, obwohl es eigentlich im wärmeren Bereich der Wachau liegt. Wir haben natürlich den Leubenberg, wir haben die Schütt, wir haben den Kellerberg, wir haben die Achleiten, wir haben Kollmütz, wir haben den Singeriedl und den Tauseneimerberg. Jetzt einmal nur vom Nordufer gesprochen. Mhm. Ja.
Da gibt es doch einen ganz hervorragenden Tipp, ist mir gerade eingefallen, ganz spontan, also ehrlich jetzt. Ihr habt doch diese coole App.
Ja, die Mai Wachau
App. Ja, also ganz ehrlich, wenn ihr mal in die Wachau fahren solltet, ladet euch die App Mai Wachau runter.
Was kann die?
Das ist krank. Du fährst durch und du siehst genau, wie geht das? Ich glaube, das kannst du sogar, du hältst es irgendwie drauf.
Du kannst dich orten lassen, in welchem Weingarten du gerade stehst, tippst drauf, der sagt dir, welcher Weingarten, welches Terroir, welche Rebsorten, welche Winzer.
Komplett alles. Wirklich, also da hat sich wirklich? Jemand, das ist ja. wirklich für, es ist so genial, es ist richtig, richtig gut.
Also digitale Lagenkarte.
On top bekommst du auch noch so Empfehlungen dann genau an dem Ort für Buschenschank oder für Karneval.
Du kannst sagen, ich habe jetzt eigentlich Hunger. Was hat jetzt hier genau offen? Jetzt
also
genau.
Es ist mindblowing.
Das
no
ist ja
joke.
Geil.
Ist richtig, richtig gut.
Das ist für Weinnerds. Diese Flugzeugnerds, die stehen manchmal so mit den Apps.
Ja, ja, so wie Flight Tracker oder Flight Radar.
Du musst halt nur gucken, ob du Empfang hast in der Wachau. Das ist so das
Achso, das ist.
Aber.
Feste.
Ich habe schon ausführlich einen Blogeintrag über Wachau geschrieben. Ich war damals ja auch bei euch vor Ort und habe sehr viel recherchiert. Könnt ihr auch einfach online nachgucken. Aber deine Top 3 Tipps, wenn du jetzt Leute, das erste Mal in die Wachau schickst, wo sollen die essen gehen?
Jetzt geht es
Landhausbacher. Ja, wenn Geld keine Rolle spielt, Landhausbacher.
Zwei Sterne, Thomasdorfer, Wachauerstube,
mega.
Das ist gleich neben uns, also kann man quasi nach der Verkostung gleich reinfallen.
Gefährlich.
Was würde ich jetzt so,
Nummer 3?
Das Dritte. Nein, ich würde jetzt nicht ein explizites Lokal nehmen. Geht's einfach zu den ganz kleinen Heurigen. Buschenschenken. Wie nennt ihr das bei euch?
Ja, so wie ihr Forstwirtschaft halt.
Ja? Ja. Genau. Geht's einfach zu einem hin und lasst euch so eine richtig schöne Britteljausen geben.
So spannend. Ich frage mich, wie wir das jetzt zusammenfassen, Lu.
Du.
Machst du?
Tschüss, bis nächste Woche. lass uns mal das zusammen machen. Gerade Katharina, wir machen nochmal zum Schluss eine kurze Zusammenfassung für unsere HörerInnen, damit die richtig gebrieft hier aus dem Podcast rausgehen.
Diesen Artikel lesen in 15 Sekunden.
Genau, diesen Artikel lesen in 15 Sekunden. Also, wir sind in der Wachau, wir sind in Österreich, Stunde von Wien entfernt, 1400 Hektar Rebfläche, die Leitrebsorten Grüner Veltliner und Riesling. Wir haben verschiedene Ortschaften. Ihr sitzt in Leuben. Dann haben wir ungefähr etwas über 200 Betriebe. Wir haben ein eigenes Klassifikationssystem in der Wachau, nämlich Federspiel.
Steinfeder,
Federspiel und Smaragd. Exakt. Ja, heute sind wir zum ersten Mal hier am Trinken. Was ist denn so. Und du hast gesagt, ihr habt eine sehr heterogene Landschaft, was Boden angeht, aber halt eben auch Klima. Du hattest die wichtigsten Lagen genannt, dann nochmal die Top 3, einfach die man kennen sollte.
Leubenberg, Achleiten, Singeriedl.
So, da haben wir's. Und das wollte ich eigentlich als Weinlexikon machen. Du hast es aber schon ein bisschen vorab genommen. Wir nehmen es aber trotzdem nochmal mit ins Weinlexikon und erklären nochmal kurz die Vinea Wachau.
Lu's Weinlexikon.
Vinea Wachau ist das.
Vinea Wachau, kannst du es nochmal kurz sagen? Es ist ein freiwilliger Zusammenschluss und man findet es auch hinten auf dem Etikett, oder?
Genau.
Es ist ja nicht jeder Betrieb
genau.
drin.
Also es ist ein Gebietsschutzverein.
Das ist ein
Reiter auf dem Pferd.
Ist das der Spätlesereiter oder was?
Aber du,
könnt ihr eigentlich mal irgendwie was selber entwerfen? Was
Gebietsschutzverein bedeutet, da haben sich einfach Winzerinnen und Winzer zusammengeschlossen.
Genau. Um quasi die Wachau zu schützen und ein ganz streng abgegrenztes Gebiet. Es ist nur Handlese, es ist kein Traubenzukauf aus anderen Gebieten und keine Aufbesserung. Das sind jetzt wirklich die Hard Facts. Ja. Ja? Und dann die drei Kategorien quasi. Steinfeder, Federspiel und Smaragd.
Genau.
Das ist das, was man über die Wachau, über die Vinea Wachau wissen muss und ergo auch über die Wachau.
Und
das
ihr setzt euch aber auch aktiv für den Erhalt dieser Terrassenlandschaften ein. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen, weil das ist ja auch, hat jetzt vielleicht auch nicht jeder Bock drauf und ihr setzt euch aber dafür ein.
Ganz kurz vielleicht als Info noch. Das ist die fünffache Arbeit auf den Terrassen. Also
richtig.
Nur, dass man das, da ist da nichts mehr mit Maschinen und
Traktoren
und so.
Und das heißt, wenn Vinea Wachau-Logo hinten auf dem Etikett ist, dann heißt das immer 100% Wachau, 100% Herkunft, 100% eigenständig. So, war richtig cool. Danke auch für deine Tipps.
Danke, Katharina.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wer die Tipps, also weitere Tipps haben will, der schreibt mal das Codewort.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Grüner Veltliner in die Kommentare. Der bekommt dann noch ein paar heiße Blogartikel von mir rübergeschickt. Nee, wir brauchen ein witzigeres Codewort. Grüner Veltliner ist langweilig.
Smaragd.
Smaragd?
Da verschreiben Sie sich vielleicht ein paar.
Steinmauer. GV, schreibt einfach GV rein. GV.
GV. Okay. Cheers.
Schön, dass du da warst, Schätzelein.
Bis nächsten Montag.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.